Bill bestand darauf, dass er ein Funksprechgerät mitnahm und auch eine kleine Schultereinheit mit TV- und Sensorenverbindungen. Joshua stimmte zu, obwohl ihm unangenehme Erinnerungen an Lobsangs auf seiner Schulter sitzenden Papagei kamen, und packte seinerseits noch eine Pistole ein. Der Abstieg hinunter ins Unterholz war einfach. Sobald er auf dem Boden stand, stieg das Schiff wieder und nahm die Leiter mit. Joshua war allein. Er drehte sich langsam um. Die Lichtung, die der Bach zwischen den Bäumen gegraben hatte, sah durchaus einladend aus. Es roch nach feuchtem Holz und dem Laubmulch von 1000 Jahren. Er hörte das ferne Summen des an dem Berg anbrandenden Insektenmeeres. Hoch über ihm jagten Schwadronen irgendwelcher fledermausähnlicher Insekten hinter etwas Ähnlichem wie Fliegen her. Er konnte nichts anderes tun als warten, also baute er sein Lager auf und rollte die Decke mit dem Schlafsack aus. Er überlegte, ob er ein Feuer anmachen sollte, aber es war ohnehin feuchtwarm genug. Da er etliche Notrationen dabei hatte, musste er auch nichts kochen. Langsam entspannte er sich. Es war fast wie damals bei seinen Auszeiten. Er spielte mit dem Gedanken, im Bach zu angeln, einfach aus Spaß, falls es in den Bächen an diesem Berg überhaupt Fische gab. Die Funkverbindung klickte.
»Josh, hörst du mich, Kumpel?«
»Nein.«
»Haha, wie geht's dir dort unten?«
»Ich reserviere gerade einen Tisch im Restaurant.«
»Komisch, dass du das gerade sagst. Falls alles total in die Hose geht und du weitere Verpflegung brauchst, findest du etwa eine Meile oder so flussabwärts ein verstecktes Lager mit Vorräten.«
»Ein Lager? Was gibt's denn dort alles?«
»Kram zum Überleben. Eine Zeltplane, ein bisschen Essen, Messer, Werkzeug, Ersatzschnürsenkel für deine Stiefel. Das haben Streuner hier für Streuner zurückgelassen.«
Joshua setzte sich auf seinen Schlafsack.
»Was ist das denn überhaupt, Bill? Warum haben wir hier angehalten? Es ist immerhin ein Joker. Wer zum Teufel macht auf einem Joker Halt?« »Streuner schon. Darum geht es nämlich eigentlich. Willst du mehr über diese Welt wissen? Wie Erde West 110.710 zu ihren Heuschrecken kam? Wir vermuten, dass sich auf dieser Welt keine Pterosaurier entwickelt haben.«
»Pterosaurier?«
»Und andere fliegende Echsen. Auch bei uns auf der Datum haben riesige Insekten die Lüfte regiert. Sie sind so groß geworden, wie sie wollten, und haben sich dabei den hohen Sauerstoffgehalt der Luft zunutze gemacht. Als die Pterosaurier aufkamen, wurden die großen Insekten gejagt und ausgerottet. Nur die kleineren überlebten. Sie wurden nie wieder so groß. Danach gehörte der Himmel erst den Pterosauriern und später den Vögeln. Hier gab es, warum auch immer, keine Pterosaurier. Und später hatten auch die Vögel keine Chance, größer zu werden. Deshalb fangen hier nicht Schwalben, die fliegen, sondern riesige Raubinsekten jagen Vögel, die so groß wie Motten sind.«
»Also ist es auch keine Welt für Menschen.«
»Auf keinen Fall.« »Trotzdem kommen die Streuner hierher.«
»Natürlich.
Genau wie zu Schlupfwinkeln auf anderen Jokern, sofern man dort überleben kann.«
»Joshua, ein Joker ist eine ganze Erde. Sie ist nicht überall gleich. Es gibt überall sichere Orte, Schlupfwinkel wie diesen hier. Du wirst sie schon noch kennenlernen.«
»Wie denn?«
»Durch andere Streuner. Es gibt eine ganze Subkultur, von der Leute wie du nichts wissen, nicht einmal Lobsang. Und genau das gefällt uns. Du glaubst, die Geschichte der langen Erde ist die Geschichte von Siedlungen wie Weiß der Kuckuck wo, Helens Reboot oder Städten wie Valhalla und von Unabhängigkeitskriegen und Weiß der Geier was noch. Das ganze verrückte Zeug aus der Geschichte der Datum wird auf die neuen Welten projiziert. Aber das ist keineswegs die wahre Geschichte, Joshua. Es geht vielmehr um eine neue Lebensweise oder vielleicht auch um eine sehr alte. Die Streuner haben die lange Erde nicht kolonisiert. Sie haben sie auch nicht ihren Lebensgewohnheiten angepasst. Sie leben einfach darin, mehr nicht.«
Die Belehrung erstaunte Joshua. Er war mit Bill aufgewachsen und wohnte jetzt in derselben Stadt wie er. Er hatte geglaubt, ihn zu kennen.
»Woher weißt du das?«
»Ach, du nimmst deine Auszeiten und ich? Ich marschiere manchmal auch einfach so drauf los. Ich komme immer wieder zurück, weil ich meine häuslichen Annehmlichkeiten nicht missen möchte. Das ist mein Problem. Und hin und wieder brauche ich einen guten Schluck. aber es ist immer wie große Ferien. Jedenfalls weiß ich, wie diese Leute ticken.«
Joshua dachte kurz nach.
»Wir müssen jetzt wie Streuner denken, um die Trolle zu finden?« »Weil auch die Trolle in der langen Erde wohnen. Außerdem kennen sie die geheimen Orte, die Stellen, wo man sich verstecken kann, wie es auch die Streuner gelernt haben. Ah, es wird dunkel.«
»Ist mir auch aufgefallen.«
»Geht's dir gut, Joshua? Alles klar für die Nacht?«
»Ich muss dir nicht erklären, dass dort unten etliche grässliche Gefahren lauern.«
»Dafür hast du doch Infrarotsensoren und sonare Bewegungsmelder. Du siehst von da oben jedes Lebewesen, egal ob kalt oder warmblütig, stimmt doch. Du weckst mich im Notfall.«
»Keine Sorge. Schlaf gut, Kumpel.«
»Du auch.«
Er erwachte in einer grauen, feuchten Morgendämmerung. Noch ehe er die Augen aufmachte, war er sich eines unangenehmen Kribbelns im Nacken bewusst. Ergebnis einer Million Jahre animalischer Sensibilität, die sich mit aller Gewalt am Türhüter Großhirn vorbeidrängen wollte. Er wurde beobachtet. Und er hörte Worte.
»Fagelus!«
Er setzte sich auf, noch immer im Schlafsack. Der Elf lehnte ein paar Meter entfernt an einem Baumstumpf und verschmolz so perfekt mit dem Schatten, dass er Joshua wahrscheinlich nie aufgefallen wäre, hätte er nicht den Kopf gedreht und ihn angegrinst. Die tiefstehende Sonne des frühen Morgens fiel auf zwei Reihen makelloser dreieckiger Zähne. Dann trat der Elf ins Tageslicht und stand mit wenigen großen Schritten vor dem Schlafsack. Er war nicht größer als 1,20 oder 1,30, untersetzt und kräftig. Sein Gesicht hatte etwas von einem feierlich dreinschauenden Pavian, dazu trug er eine Punkfrisur, die einem Kakadu Ehre gemacht hätte. Der Elf trug eine Art Lendenschurz aus Leder und an der Hüfte einen Lederbeutel. Die stiefellosen Füße sahen ziemlich menschlich aus, bis auf die klauenartigen Zehennägel. Joshua sah sich nach anderen Waffen um, konnte aber keine entdecken. Seltsamerweise fühlte er sich an einen Maulwurf erinnert, dessen Klauen zum Graben gemacht